Lost in Vinyl.
Lasst mal eben quatschen.
Hallo, hallo, hallo da draußen.
Servus.
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 Wer hätte es gedacht? Griechische Begrüßung von Nibras, bayerische Begrüßung von Christoph und ein herzliches Hallo von mir. Lost in Vinyl ist zurück. Totgeglaubte leben länger. Phönixe ersteigen aus der Asche. Mhm. Und wie ihr euch denken könnt, machen wir das heute vorbildlich für euch. Willkommen zu Lost in Vinyl, Folge 178. Bam.
Ja, bam. Und eigentlich soll es ja ein Mal eben sein. Mal gucken, wie eben das ist.
Ja, wir haben uns Großes vorgenommen für ein Mal eben. Da hast du recht, Christoph. Nibas, was haben wir denn heute vor? Vielleicht kannst du das mal einleiten.
Ich fühle mich hier wie abgefragt vom Lehrer hier. Nibras, komm nach vorne, erzähl was.
Ja. Ja. So ist das, Leute, so ist das. Alles für den Flow.
Ja. Ich glaube, die Idee ist entstanden, als wir eines Abends bei mir auf der Couch saßen und ein Album von dem diesjährigen Record Store Day gehört haben, nämlich, ich halte es nochmal in die Kamera, die wunderschöne, kann man es Mashup, eher Remix-Version des Klassiker-Albums Moon Safari von Air. Was rauskam als Blue Moon Safari von, ich will immer sagen vegan, aber er heißt Vegün oder Vegün oder so. Ich weiß nicht genau, wie er
Vegan
heißt.
Vegan habe ich gestern gelernt.
Vegan? Vegan? Mhm.
Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, nee. Französisch ist so vegan oder so.
Vegan. Nee. In dem Interview mit Nigel Godrich hat er ihn gefragt, wie wird denn eigentlich der Name ausgesprochen? Vegan.
Ah, das ist interessant.
Okay. Ja, das finde ich langweilig. Vegün fand ich geiler.
Ich fand's auch crazy, aber gut.
Vegün klingt so future-mäßig. Naja, Vegün, ja. Auf jeden Fall Grund genug, dieser schöne Abend bei dir, Nibras, und diese Neugier, die ich auch auf diese Veröffentlichung hatte, die du und Christoph ja beide irgendwie schon pre-Record-Store-mäßig gecraved haben, zu hören.
Nee. Ich hab das erst durch den Records rausgefunden, dass
es
das gibt.
Ich auch.
Ich habe ja auch gar nicht mehr, also muss ich jetzt ehrlich sagen, gar nicht mehr die krasse Mühe gemacht, das so durchzubrowsen, was alles zum Records Today rauskam. Ich habe das wirklich sehr zufällig gesehen und dachte so, hä? Weil dieser Vegan/Vegün, den kannte ich vorher quasi einfach nur von Spotify, weil ich paar Tracks von dem mir angehört habe und einfach cool fand und so diesen Stil mochte. Und dann dachte ich so, hä, Vegün, Air, Moon Safari, Blue, hä, was ist das? Dann habe ich mir das angehört und war sehr begeistert und dann habe ich sie mir halt direkt geschossen. Aber kam alles durch den Record Store Day.
Ah ja, okay.
Ich weiß auch gar nicht, ob das Album irgendwie vorher draußen war schon oder bekannt war. Ich glaube, das kam dann auch erst. Das ist also, aber jetzt nur so eine Spekulation.
Also ich kannte es nicht. Ja, auf jeden Fall, das war der Anlass und ihr lasst es erraten. Deswegen reden wir heute über Back in Black von AC/DC. Nein, natürlich nicht. Wir reden über das großartige Moon Safari der französischen Elektronika-Legenden von Air. Ein Album aus dem Jahr 1998.
Können wir denn erstmal dieses Originalalbum, was wir haben, irgendwie präsentieren? Was hast denn du da für eins, Nibras?
Was für Versionen? Ja, ich glaube, wir haben unterschiedliche. Du hast Vinyl Me Please, ne?
Ja, ich habe die VMP.
Ach, die gab es ja auch noch.
Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussieht. Ich habe eine. Wo ist sie? Ich habe eine Glow in the Dark Version.
Ah, schön. Stimmt, die gab's vor ein paar Jahren.
Ja, ich habe die auch. Ja, kann ich dran.
Ah, okay, cool.
Ja, das ist die Glow in the Dark. Und die VMP, die war irgendwie so, ich erinnere mich, bläulich, kann das sein?
Also jedes Mal, wenn ich das auspacke, ist es der absolute Hammer. Wie geil dieses Packaging alleine ist.
Ja, die ist natürlich unfassbar schön. Die sieht nämlich einfach so richtig geil aus, als würde man in den Himmel gucken, was zu R natürlich sehr gut passt.
Mhm. Ja.
Das ja, ist fantastisch.
Sehr, sehr schön.
Fantastisch. Ihr habt nur ich diese hab eine oder verpasst. Habt ihr noch mehr?
Nee, ich habe nur die eine.
Nee, ich habe auch nur die eine. Ich hatte vorher natürlich irgendwie jahrelang eine schwarze, die habe ich aber auch weitergegeben und nee.
Ich glaube, ich habe die WMP damals nicht gewollt, weil ich irgendwie gerade nicht in Stimmung war und die Glow in the Dark auch hatte. Ne?
Genau, ich habe damals
die
Glow
in the Dark auf jeden Fall sofort geholt. Ich hätte mir die sofort geholt, die WMP. Ich finde, das Blau passt noch viel mehr als Glow in the Dark.
Mhm.
Ich finde Glow in the Dark eh so ein bisschen overhyped oder ich bin da nie so richtig happy mit.
Mhm. Aber meinst du nicht, das haben die extra gemacht wegen eben dieses Albums, also Moon Safari, ich meine, du hast
ja wegen dem Mond, ich weiß, weil der Mond ja, also so Glow in the Dark sieht ja auch so ein bisschen aus wie ein Mond.
Ja.
Aber ja, ich weiß es nicht. Hm. Ich finde deine schöner. Ist einfach so Bauchgefühl.
Ja, und die ist wahrscheinlich, wie war das, 45er und Doppel-LP oder?
Nee.
Das
ist eine Solo-LP.
Ah ja, okay.
Ist halt nur in diesem unglaublich aufwendigen, VMP-typischen Cover und dann hier wieder mit diesen, ne, mit diesen Prints, die hier so angelassen sind und so ein bisschen so Stencil-mäßig und halt alles super hochwertig, wie man es halt gewöhnt ist von
dem. Wie man es gewohnt war.
Und dann, genau, wie man es gewohnt war und dann halt hier noch so ein Artprint mit dabei und so.
Ah ja, ja. Als wir alle noch bei WMP bestellt haben, als sie das noch nicht zugemacht haben, so USA only, ne? Ja.
Naja, jetzt ist es ja vorbei.
Ach, ist vorbei.
Ja, die sind pleite.
Ach ja, ja, Pech gehabt. Scheiße. Ich kann nicht mitbekommen.
Ja.
Krass. Naja, okay. Erst Moon Safari, genauso ein Überalbum wie die anderen French House-Legenden, Nibras, die wir im letzten Mal eben hatten, Daft Punk. Was würdet ihr sagen? Also mindestens genauso groß, oder?
Nee, ich würde Daft Punk schon größer sehen als er auf jeden Fall.
Ich denke schon.
Ja, ich denke, die hatten einfach noch einen längeren, konsistenteren, erfolgreichen Run als er. Mhm. Ich glaube, er war so ein bisschen kürzer. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Moon Safari legendärer ist als so die besten Daft Punk-Alben, also auch nicht legendärer als Discovery. Aber ich würde es in einem Rutsch nennen. Also Moon Safari und Discovery sind auf Augenhöhe, aber es gibt dann, glaube ich, von Daft Punk noch mehr andere Sachen, die auch krass sind.
Ja, also Moon Safari war auf jeden Fall stilprägend, genauso wie Discovery oder Daft Punk im Allgemeinen. Aber es stimmt, ich meine mich zu erinnern, damals haben wir von 8 Millionen verkauften Platten gerechnet seit Erscheinen bei Daft Punk's Discovery. Bei Erst Moon Safari haben wir, wie ich hier sehe, 3 Millionen verkaufte Exemplare weltweit.
Ja, ich denke auch, dass Daft Punk die Air French Band um Längen schlagen, was die Bekanntheit angeht. Also nicht vor allzu langer Zeit hat eine Bekannte noch gesagt, so er hat noch nie was gehört davon. Also
okay.
Die gleichen Personen sagen dann Daft Punk natürlich.
Es ist natürlich ein Album, wo auch Songs drauf sind, die von denen Leute nicht denken, dass sie sie kennen. Ne, da kommen wir ja im Verlaufe bestimmt noch zu den großen Hits auf Moon Safari, die es ja auch in, sag ich mal, Film und Medien geschafft haben und dadurch natürlich auch eine gewisse Bekanntheit haben. Auch ohne, dass manchmal Leute davon wissen. Ne?
Ja,
ja, wie gesagt.
Müssen wir erstmal den Namen von R klären. Das finde ich nämlich auch.
Ja,
damit beschäftigt.
Gerne,
was
gerne.
Überhaupt R heißt.
Erzähl.
Ja, wisst ihr es oder?
Nee, ich weiß es nicht. Also für mich heißt R Luft und Luft ist eine Symbolik vielleicht für den Sound der Band, aber. Nee,
ich habe gehört, das ist die Abkürzung für Amour, Imagination und Rêve. Also Liebe, Imagination, also Fantasie und Traum. Ja. Ah. Rêve heißt Traum. Und das soll den Sound beschreiben, der dann, also so die Mischung eben, ne? Das Luftige, aber halt diese Elemente ist das, worauf das basiert. Ne? Also luftige Musik über Liebe, Traum und so klingt das ja auch, ne? Also es ist ja nicht nur luftig, wie das klingt, sondern es passt halt auch so ein bisschen diese Romantik, die da in diesem Namen drin steckt. Da kommt es also ursprünglich her? Wusste ich bis zu der Recherche jetzt auch noch nicht.
Krass, ich wusste es auch nicht.
Sehr interessant, ehrlich gesagt. Das wusste ich auch nicht. Ich wusste halt nur, dass sie ganz oft eben mit R French Band ausgeschrieben werden. Wahrscheinlich, um irgendwelchen Verwechslungen zuvorzukommen oder so. Keine Ahnung. Mhm. Aber interessant. Passt
interessant.
Ja auch.
Interessant, auf jeden Fall. Ja, und die beiden Namen, der also das Duo, ne? Nicolas Godin und Jean-Benoît Dunkel. So, ja. Habe ich jetzt so auch noch nicht wirklich ausgesprochen, in voller Gänze die beiden Namen, bevor ich mich jetzt hier ein bisschen mit dem Hintergrund zu R mal befasst habe. Die waren nicht so im Vordergrund wie jetzt, um die Analogie nochmal zu bringen, Thomas Bangalter und sein Mitstreiter von Daft Punk, ne?
Ja, oder Etienne de Crécy hat man ja auch schon öfter gehört, ne? Alex Gauffier oder so. Diese ganzen französischen Dudes. Aber die beiden Namen waren mir schon irgendwie geläufig. Was mich total gewundert hat, in der Vorbereitung habe ich mir relativ viel Interviews auch angeguckt. Und gerade die aktuellen Interviews, da ist eigentlich immer nur Nicolas Godin zu sehen.
Stimmt.
Und das hat mich schon sehr, sehr verwundert. Also auch vor allen Dingen dieses besagte, wirklich super Interview mit Nigel Godrich, was fast eine Stunde geht. Das war schon komisch. Aber gut, vielleicht hat der andere einfach keinen Bock mehr auf Öffentlichkeit oder so.
Aber bei den Konzerten, die es ja bis heute von dem Album gibt, da ist er dann ja noch dabei. Auf die Musik hat er vielleicht noch Lust. Ne?
Ich habe auch gerade gesehen, ich war ja letzte Woche in der verbotenen Stadt und da hing ein Plakat, die kommen nach Bonn zum Beispiel und nach München, glaube ich. Und so.
Einfach jetzt, crazy.
Diesen Sommer und spielen das ganze Album. Ne?
Einfach crazy. 25 Jahre später. Oder mehr.
Also ich kenne, also die haben ja auch andere gute Alben, aber ich kenne, glaube ich, keine Band, die so krass an einem Album dranhängt, so von ihrem Bekanntheitsgrad und auch so diese langfristige Zehrung auch für so Konzerte und Touren, ne? Also das ist wirklich, finde ich, schon sehr auffällig bei dieser Band und diesem Album.
Ja,
also.
Ist schon krass, auf jeden Fall.
Habt ihr das schon mal live gesehen? Ich noch nicht.
Ich habe wirklich dieses Jahr drüber nachgedacht, aber das ist mir wieder alles zu weit weg irgendwie. Und dann am Ende des Tages ist das dann auch wieder so teuer, ne? Also, ich meine, dann reist du irgendwo an und dann, ich weiß es nicht. Und dann musst du halt gucken, ich war ja bei Gruder und Dorfmeister auf besagtem Konzert von den K&D-Sessions und das war großartig, aber fest steht halt, dass ich viel zu weit hinten gesessen habe. Und dann, ja.
Also ich habe...
Kann das vielleicht geschmälert werden, das Erlebnis.
Ich habe mir von Arte Concert gibt es so einen Mitschnitt von seiner Live-Aufführung im Internet. Weiß nicht, ob ihr da auch drüber gestolpert seid, in ganz toller HD-Qualität zum Angucken.
Nee, habe ich noch gar nicht.
Und da habe ich mal so reingeguckt und da habe ich gedacht, ja, also ich glaube, so cool ist das gar nicht. Ne? Nibas, wir waren ja kürzlich auch bei Moby und haben viel erwartet von diesen, sag ich mal, von diesem Sound, den man irgendwie sein Leben lang gehört hat und irgendwie sich dann drauf freut, das live zu sehen. Und da waren da so einige Songs dabei bei Moby, wo wir gedacht haben, ach, es ist doch nicht so toll. Das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, da ist jetzt eine andere Sängerin, als auf dem Album damals eingesungen hat. Das dieses Gefühl hatte ich bei dem Arte-Konzert auch, als ich da so reingeseppt habe. Das war jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, wow, das ja die Zeitreise schlechthin, sondern und ich glaube, so wird es mir da auch gehen, wenn ich mir das heute angucken würde. Ja,
ich wahrscheinlich im Endeffekt auch.
Da muss man schon, weiß ich nicht, ein alter Groupie sein oder sowas, der dann nochmal, aber na gut, die machen die Hallen ja auch voll, ne? Und keine, keine kleinen Hallen, so wie, ich glaube, das Konzert auf Arte war in der Royal Albert Hall. Ne? Das ist ja auch kein kleiner Schuppen, ne?
Ja.
Naja, Moon Safari symbolisiert für mich volles Fund, weiß ich nicht, die 90er und Anfang der 2000er für mich. Das ist vielleicht auch das erste Mal, dass ich mich bewusst mit so einem Chill-Out, Ambient, weiß ich nicht, dass ich das irgendwie so wahrgenommen habe. Mhm. Für mich waren das so Zeiten, da kamen auch so diese ganzen Café Del Mar Sampler und sowas raus. Das war irgendwie immer so eine Analogie. Mhm. Und das war ohnehin bei mir so, dass ich früher Musik auch oft auf solchen Samplern gehört habe und das gar nicht so hinterfragt habe. Was sind denn jetzt die Artists? Oder wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ah ja, okay, da ist was von Kruder und Dorfmeister drauf. Was ist denn das Album dahinter oder so? Das habe ich nicht so oft gemacht. Ich war da eher noch so ein passiver Musikkonsument. Da war Christoph wahrscheinlich anders drauf, aber Moon Safari war so das erste Werk, was ich so aus dieser Ecke so als Ganzes wahrgenommen habe zu der Zeit. Weiß nicht, wie es euch damit ging.
Ja, ich hätte es jetzt gar nicht so Richtung Ambient oder so geschoben. Ich habe das auf jeden Fall eher, glaube ich, also Sexy Boy war ja schon auch so ein Radio-Klassiker und auch viel auf im Musikfernsehen vertreten als Dauerbrenner und habe das eher darüber dann so wahrgenommen und gar nicht so in diese Chill-Out. Ich fand den Song auch gar nicht so Chill-Out-mäßig, ehrlicherweise. Mhm. Gar nicht so oft von der Seite gesehen. Finde ich jetzt interessant, dass du das so beschreibst. Ja. Ich habe es, glaube ich, klassisch eher so als Radio- und Musik-TV-Dauerbrenner erstmal so aufgenommen. Mhm. Und so richtig diese Appreciation und dann so dieses, das kam, glaube ich, erst 10 Jahre später. Vor allem aber auch mit dem Effekt, dass man 10 Jahre später gedacht hat, das klingt immer noch geil und wie neu irgendwie. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das, also dass man es nicht ein bisschen raushört, dass das 90er ist, das schon. Aber ich finde trotzdem, dass das sehr gut gealtert ist, musikalisch. Also ich finde, man kann es immer noch tadellos hören, obwohl es aus dieser, ich finde gerade so diese French-Welt, auch diese mit dem elektronischen Anstrich, hat oft auch so ein Geschmäckle, was das Altern angeht, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass das hört man raus, dass das in die Jahre gekommen ist. Und das ist bei dieser Musik, finde ich, nicht der Fall.
Mhm.
Also ich denke bei dem Musik immer auch so ein bisschen an diese Maison Kitsune-Welt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal beschäftigt habt. Du hast gerade Alex Goffet genannt. Das ist ja auch so einer, der taucht da auf den Samplern und so. Und immer wenn ich mir die Musik anhöre, denke ich mir, Alter, das ist einfach nicht mehr der Sound von heute und das ist irgendwie, das ist einfach so eine Phase gewesen, aber wir sind aus dieser Phase einfach raus. Ich kann jetzt mir nicht mehr den Tag rauf und runter Maison Kitsune Sampler anhören. Da habe ich relativ schnell, bin ich davon übersättigt, weil es mir zu oldschool geworden ist und das finde ich, steht hier zu sehr im Kontrast.
Ja. Also mir geht's ähnlich, wie Sven es beschrieben hat, so wenn das Gesamtwerk gesehen auf so ein Ambient Downtempo Vibe, der sich so eingestellt hat in den 90ern. Aber kennengelernt habe ich sie eigentlich auch über so einen Downtempo Sampler, der gab's für Mowax damals Mitte der 90er. Den habe ich jetzt gar nicht hier mit runtergenommen. Hätte ich mal zeigen können, da habe ich so einen Song von denen gehört und dann ist mir schon irgendwie aufgefallen, ey, ja, Wahnsinn, so ein komplett neuer Sound, also das fand ich ja das Faszinierende bei Air, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber dass man so einen ganz, ganz uniken Brand-Sound bekommt von denen, ne, was so ganz typisch ist, finde ich. Und das war schon ziemlich cool und ja, dann kam ja schon relativ bald das Album. Und das ist einfach, ja, es hat mich von Anfang an mitgenommen, dieser Mix zwischen, keine Ahnung, dieses ein bisschen folky, ein bisschen ambient, ein bisschen so 60s Soundtrack-Vibes und so.
Hm. Ah. Ja, und wo du es angesprochen hast, Nibras, dass du auch das im Musikfernsehen wahrgenommen hast und auch Sexy Boy schon angesprochen hast, das war ja tatsächlich die erfolgreichste Single von dem Album und wird auch so ein bisschen als mit All I Need, wie ich jetzt recherchiert habe, als die Durchbruch-Singles gesehen, jetzt im Nachhinein. Und das ist dann auch spannend, weil Sexy Boy sich ja auch so ein bisschen vom Vibe und vom Tempo auch noch so ein bisschen abhebt von den anderen Songs. Ne? Also dementsprechend ist es auch der Track wahrscheinlich gewesen, der am häufigsten im Radio gelaufen ist. Einer der wenigen Tracks, glaube ich, wenigeren. Ich glaube, es gab nur 3 oder 4 Musikvideos von dem Album. Und bei MTV wird dann Sexy Boy wahrscheinlich in Dauerschleife gelaufen sein. Ne? Das war dann auch die Zeit, in der die Musik von dem Album in einigen Soundtracks verwurstet worden ist. Ne? Sexy Boy, habe ich gelesen, war dann auf dem Soundtrack von Sofia Coppolas The Virgin Suicides, auch Riesenfilm damals und eine absolute Hype-Regisseurin, die dann später ja immer wieder mit R zu tun hatte. Und das war dann sicherlich auch nochmal gleichzeitig eine andere Form, wie die so wahrgenommen worden sind. Ne? Genau, ja.
Bist du sicher, dass du nicht da was durcheinander bringst? Weil Virgin Suicides hat doch eher den kompletten Soundtrack gemacht. Und da war doch, glaube ich, die Lead-Single Playground Love.
Das stimmt, aber ich meine, dass der Song auch in dem Film
aufgetaucht ist. Ah, okay, dann ist er da auch aufgetaucht. Zusätzlich,
ja. Okay. Aber die haben den ganzen Soundtrack gemacht, das stimmt.
Okay,
ja.
Cool.
Ja. Das war damals diese Zeit. Und bis heute ist das Album zeitlos. Da stimme ich dir auch zu, Nimas. Das ist verdammt gut gealtert.
Absolut.
Ja, wollen wir mal so ein bisschen durch die Songs gehen? Ich weiß nicht, ob wir zu jedem was zu sagen haben, aber es sind ja schon, ich habe es vorhin noch mal gehört, das Album, und es ist einfach dramatisch, wie schnell man zu jedem einzelnen Track doch irgendwie wieder bonden kann. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde, jeder Song hat was Besonderes und hat etwas, was catchy ist. Das ist ein No-Skip-Album für mich. Also,
auf jeden Fall.
Ja.
Das ist keine Frage.
Da ist kein Füllmaterial drauf.
Ja, ich fange mal an mit dem ersten. Ne? La Femme d'Argent, finde ich, ist einer der besten Opening-Tracks aller Zeiten. Und auch, ich finde das so mega, wie sich das so aufbaut.
Ja.
Und wie krass dieses Gefühl ist, dass wenn man die Platte auflegt und dann fängt das Album natürlich damit an, aber es ist einfach ein super Einstieg. Also ich weiß auch nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
Ja. Es ist ein Einstieg, der so ein bisschen auch widerspiegelt, was einen so erwartet, ne? Also was da noch so kommt. Also so ein Song, der von der Facetten vielleicht nicht von allen, aber von vielen Songs hat, die dann noch später dann folgen auf dem Album. Und es ist so ein Grower auch irgendwie, ne?
Es ist ein Grower und halt die perfekte Einleitung für diese A-Seite, ne? Auf der A-Seite dann ja nur noch Hits und diese Bongos, die da so reinfließen in dieses, keine Ahnung, Regengedöns oder was auch immer. Das ist ja so viel gechillter und so viel leiser als die erstmal anderen Tracks, weil die gehen ja dann teilweise doch schon, gut, All I Need jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dass man, also ich bin sofort erinnert an ihre ersten Aufnahmen halt. Es gab ja damals noch diese EP, die sie vorher veröffentlicht haben und so ein paar Singles. Und das war ja dann eher so dieser Sound und das, finde ich, war so die perfekte Transition so zu diesem Album.
Ja.
Ich kann mich nur anschließen, dass ich das Opening sehr geil finde. Wollte ich nur noch ergänzen. Irgendwie diese, da ist auch so ein sehr prominenter Bass immer, ne? Der so ein gezupft wird. Das kommt irgendwie einfach sehr, sehr geil rüber. Und das ist, da stimme ich hier voll zu. Da sind wir voll in diesem Chill-Out-Coffee-Mode, aber in so einer eleganten Art und Weise. Also nicht so diese platte Version, sondern gibt's ja solche und solche Musik und das ist wirklich Nonplusultra.
Ich, der ja des Französischen nicht mächtig ist, habe nachgeguckt, La Femme d'Argent heißt die Frau aus Silber oder die Frau des Geldes. Keine Ahnung. Eine reiche Dame.
D'Argent habe ich aus französischem Unterricht immer noch als so einfach Geld abgespeichert.
Dieser Song, so wie eigentlich fast alle Songs, wurden, so wie ich recherchiert habe, mit einem einzigen sehr teuren Mikrofon aufgenommen. Das war ein Mikrofon, was sich die beiden gegönnt haben, auf Rat eines befreundeten Sound-Engineers. Das war das sogenannte AKG C414. damals der heißeste Scheiß auf Erden und hat irgendwie 5000 Mark oder so gekostet oder Franc oder sowas. Und das war wohl die beste Entscheidung, wie Nicolas Gaudin in diesem Interview, was ich gesehen habe, erzählt habe, weil das Equipment, was sie benutzt haben, war maßgeblich entscheidend für diesen absolut uniken Sound, den Moon Safari auch geprägt hat. Ne? Mhm. Und was ich mir noch gemerkt habe, das ist dann vielleicht auch eine Überleitung zu Song 2, Sexy Boy. Mein Leben lang habe ich das mit dem, also diesen Sound aus Sexy Boy mit diesem Sound des Vocoders in Verbindung gebracht. Ihr kennt diesen Sound und habt vielleicht auch gedacht, wie ich, dass in Sexy Boy der Vocoder zum Einsatz kommt. Auch aus dem wundervollen Interview im Tape Notes Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr das zur Recherche euch angehört habt, wo ja. Nicolas Gaudin zu Gast war, habe ich erfahren, dass das kein Vocoder war, sondern eine sogenannte Talkbox. Ich habe keine Ahnung davon gehabt, was das ist. Habt ihr das auch gelesen, worum es sich dabei handelt?
Na, ich glaube, dieses Trademark-Sound-Ding von Sexy Boy, wenn ich das richtig verstanden habe, dann war das die Tatsache, dass er so einen Gitarrenverstärker zwischen Mikro und Talkbox geschaltet hat oder sowas.
Das kann sein, dass die das dann noch
ein Gitarrenverstärker dazwischen war. Ich habe das aus dem Video, was du mir geschickt hast, so verstanden, dass es so wie so ein Pedal war. Wie so ein
ja, genau, Pedal. So ein Pedal.
Also die Gitarristen haben ja häufig so ein Pedal, womit sie dann irgendwie Verzerrungen dann steuern können, indem sie drauftreten.
Ja.
Und da haben sie halt die Stimme durchgejagt und dann mit dem Pedal verzerrt.
Ja.
Und
dann habe ich mich gerade falsch ausgedrückt. Ich habe, glaube ich, Verstärker gesagt. Genau dieses Pedal meine ich.
Aber wo kam denn die Talkbox zum Einsatz? War das nicht auch in Sexy Boy?
Das kann sein für die Strophe, ne? Da hat er ja auch nochmal Unterschiede gemacht beim Erklären.
Also die Talkbox, das fand ich so spannend, ist im Prinzip ein Synthesizer, der einen Klang erzeugt. Und an diesen Synthesizer ist tatsächlich ein Schlauch angeschlossen, den man in den Mund nimmt. Und das war das Einzigartige, weil du den Sound aus dem Synthesizer mit deiner Mundhöhle und mit den Bewegungen deiner Mundhöhle verändern kannst.
Ja, aber weißt du was? Ich glaube, das war bei Remember.
Das ist möglich. So wie ich das verstanden habe, war das wirklich tatsächlich bei mehreren Songs auf dem Album. Mhm. Und ob es jetzt bei Sexy Boy war, weiß ich nicht. Aber ich habe mir jetzt gemerkt, alles, was sich wie ein Vocoder anhört, ist keiner. Sondern ist eben diese Talkbox. Und das muss wohl ganz abenteuerlich gewesen sein, weil dieses Instrument erst dann richtig aufspielt, wenn du mit deinem Mund wirklich akrobatisch am Werk bist. Und wie Gaudin in dem Interview gesagt hat, das sieht nicht schön aus, wenn man das benutzt. Du fängst also an der Seite an zu sabbern, während du deinen Mund sozusagen um diesen Schlauch spannst. Und die richtig coolen Sounds entstehen, wenn du da irgendwie wie so ein leicht verzerrter Zombie hängst und dir die Sabber schon aus dem Mund läuft. Und das war wohl nicht schön anzusehen, hat aber dazu beigetragen, dass wir diese fantastischen Klangwelten dann bekommen haben. Ne?
Ja. Also ich will jetzt mal rumstrebern, aber auch zugeben, dass ich einfach google. Hier steht jetzt, dass bei Sexy Boy handelt es sich nicht um einen Vocoder oder eine Talkbox, sondern um ein Kombopedal. Also anscheinend das, was Christoph geschickt hatte, also da, zumindest bei dem Song ist es irgendwie dieses Pedal und nicht die Talkbox. Aber ich glaube, diese Talkbox kommt auch bei vielen anderen Sachen zum Einsatz.
Ja, dann wirst du recht haben.
Ja, ich glaube, also ich habe mich damit gar nicht so sehr beschäftigt, welches Gadget bei welchem Song benutzt wurde, weil ich davon auch ehrlicherweise gar keine Ahnung habe. Aber ich glaube, was für mich eben rauskam, ist, dass die enorm viel ausprobiert und rumprobiert und rumgespielt haben, wie man so verzerren kann, eben auch auf so unkonventionellen Methoden, eben zum Beispiel mit diesem Pedal. Und dass das eben ausmacht, diesen uniken Sound. Und ich fand das sehr cool in diesem Interview, dass er gesagt hat, als ich das gehört habe, wie das klingt, wusste ich, dass das Album wird ein Hit oder der Song wird ein Hit.
Ja, er hat, glaube ich, gesagt, das Album wird mein Leben verändern oder der Song wird mein Leben verändern.
Genau, oder das so. Aber krass, das implementiert das ja, dass es dann erfolgreich sein wird, sonst wird es ja sein Leben nicht verändern. Aber das fand ich krass, weil wann weiß man das schon so sicher, ne? Also es ist wie so eine Vorhersage oder Eingebung. Klar, ich meine, im Nachhinein kann man das immer so romantisiert so erzählen, aber ich glaube schon, dass das die so krass geflasht hat in dem Moment, dass sie gedacht haben, ey, wir haben hier gerade eine Goldader entdeckt mit dieser Kombination Let's Keep On Rolling. Und was ich nicht rausgefunden habe, aber das hätte mich sehr interessiert, ob das relativ am Anfang der Albumproduktion war, weil ich kann mir vorstellen, wenn man so einen Moment erlebt, dass man denkt, das ist es,
ja,
dass das einen beflügelt, einfach bei allen weiteren Tracks einfach so Vollgranaten zu landen, weil wie bei vielen Sachen im Leben, wenn eine Sache gut läuft, laufen meistens zwei oder drei Sachen gleichzeitig ziemlich gut. Also man hat dann so einen Streak und ich könnte mir vorstellen, dass wenn das mit Sexy Boy am Anfang der Produktion so gelaufen ist, dass das eine gute Erklärung auch ist, warum die bei so vielen anderen Sachen einfach auch dann so Volltreffer gelandet haben.
Ist die Frage, was sie vorher schon fertig hatten, ne? Also die, ich habe nochmal geguckt, die haben das Ding in 3 Monaten aufgezeichnet. Von April bis Juni 97 wurde das Ding dann aufgenommen oder produziert. Und ja, da denke ich, ist einiges
an. Ja, die haben halt einfach so mehrere geile Entscheidungen getroffen, ne? Also ich habe ja auch über die Songs, jetzt springe ich ein bisschen mit Beth Hirsch gelesen, diese Sängerin, die bei All I Need, aber auch bei You Make It Easy, ne? Singt. Und die war gar keine professionelle Sängerin vorher, sondern eigentlich nur Amerikanerin in Frankreich als Au-pair und wohnte wohl zufällig neben dem Nicolas Gaudin und ist irgendwie darüber in Bekanntschaft gekommen und in diese Artsy-Musikszene gerutscht und hat dann für die das eingesungen und damit ging überhaupt ihre Musikkarriere überhaupt erst los. Und dass das, was das für ein krasser Zufall ist, aber auch für ein unfassbar geiler Volltreffer, weil ich meine, All I Need ist für alle, die sich nicht so sehr mit dem Album beschäftigen, vor allem, glaube ich, ein also verbinden vor allem den Frauengesang, die Frauenstimme mit diesem Song.
Ja.
Und können den quasi mitsingen. Und dass das sich ergibt aus der Zusammenarbeit von diesen Dudes, deren Debütalbum das ist, die dann auch noch das Au-pair-Mädchen von nebenan singen lassen, das finde ich halt crazy.
Das ist, wie ich vorhin meinte, das meinte ich damit, das ist einer dieser Songs, den die Leute kennen, ohne zu wissen, dass das er ist. Den kennt jeder und den liebt auch irgendwie jeder. Und der hat diese Magie, ne, wenn diese Beth Hirsch anfängt zu singen, dass du einfach sofort in so einer Stimmung bist, die keine andere Band erzeugen kann. Mhm. Ne? Ja, das hast du, All I Need war tatsächlich ja auch dann Titel 3, ne? Oh, da wird jemand angerufen. Titel 3 nach Sexy Boy. Ne?
Oh, sorry, Leute, ich muss da dran gehen. Das ist das Krankenhaus. Ich habe
schalte dich einfach kurz raus. Genau. Ja, All I Need, Christoph, was sagst du?
Oh, was soll ich sagen? Es ist ein so großartiger Song, dass sie jetzt Amerikanerin ist, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Gut, der Name liegt ein bisschen nahe, aber es ist ein großartiges Stück und es passt in dieses Sammelsurium von diesem ganzen Album. Also wenn man sich das anguckt, ne, es geht von diesem geilen Opener über Sexy Boy zu All I Need, also einmal ruhig und dann so ein bisschen so ein Stampfer, so ein bisschen dann wieder ruhig und dann kommen wir gleich zu Kelly und das ist einfach perfekt. Es ist perfekt eingebettet. Es ist ein perfektes Liebeslied.
Es ist ein stilles Highlight des gesamten Albums. Nochmal geguckt, Beth Hirsch stammt aus Tampa, Florida. Und es ist genau wie Nibras sagte, sie war als Au-pair in Frankreich und die kannten sich und dann tauchte sie irgendwann mal im Studio auf, weil man eben Nachbarn war und dann hat einer der beiden sie wohl darum gebeten, schreib doch mal ein Liebeslied. Und das kam dann dabei raus, ne?
Ja.
Und das hat Beth Hirschs Karriere als Musikerin natürlich vorangetrieben. Sie hat mindestens eins, wenn nicht sogar zwei Alben aufgenommen. Die sind aber tatsächlich beide sozusagen in der Versenkung verschwunden, ne? Das waren dann keine Meisterwerke mehr.
Bestimmt nicht.
Aber ja, sie war viele, viele Jahre mit Air auf Tour und hat diese beiden Songs dann auch gesungen, regelmäßig bei Live-Aufführungen. Ja. Und ja, ist nie zum offiziellen Bandmitglied geworden, obwohl sie das ja eigentlich auch hätte werden können, wenn man sich das mal überlegt. Ne?
Eigentlich schon. Würde mich interessieren, ob sie denn jetzt zum Beispiel bei dieser World-Tour, ob sie da tatsächlich dabei ist, um dann eventuell zwei Songs zu singen. Das ist ja auch ein bisschen verrückt vielleicht.
Also ich habe extra bei dem Arte-Konzert zu All I Need vorgespult, um zu gucken, ob sie da zu sehen ist. Da war sie nicht dabei. Also okay. bei dem Arte-Ding war sie leider nicht dabei. Na, deswegen. Das wäre ja verrückt. Aber das ist doch auch irgendwie schon krass. Ne, man hat so ein Überalbum, man hat zwei Songs, die das Album wirklich mitprägen, ja, die eine Gastsängerin gesungen hat. Ne?
Ja, und die Wahrscheinlichkeit liegt ja groß, dass sie, wenn überhaupt, nur ein bisschen Kohle dafür bekommen hat, nehme ich jetzt mal an.
Mhm.
Und die anderen beiden haben wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld verdient in den letzten 25 Jahren.
Ja, ja, ja.
Ja, weiß nicht. Aber gut, so ist es halt manchmal. Wenn so, du dann keinen guten Deal ausmachst, beziehungsweise die haben bestimmt nicht damit gerechnet, dass das Album so durch die Decke geht. Ja, wie es halt manchmal ist.
Wie es halt manchmal ist. Aber genau wie du gesagt hast, perfekt positioniert vor Kelly Watch the Stars, dem letzten Song auf der Seite A. Hm. Ja, was gibt's dazu zu sagen?
Boah. Also ich finde, natürlich ähnlich wie Sexy Boy und auch La Femme d'Argent ist es ein so ein Ritt durch die 60s.
Mhm.
Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich immer so an so 60-Vibes. Dich auch? Ich weiß es nicht. Oder ist das falsch?
Nee, so ein bisschen. Ja, ja.
Und ja. Was soll man da großartig sagen? Es ist ein auch derart ikonischer Sound, wie bei allen Tracks eigentlich auf diesem Album. Wie du ja schon eingangs gesagt hast, dass man ja zu jedem was sagen kann. Aber diese Einfachheit, das wird in diesem Interview auch nochmal besprochen, das fasziniert mich halt auch so. Mhm. Da, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber in diesem einen Abschnitt, da redet Nicolas über die Tatsache, dass viele Bands und so auch sie ja auf so Namen zufällig kommen, ne? Sowas wie Sexy Boy. Das steht vielleicht irgendwo auf irgendeiner Müsli-Verpackung und dann ist das auf einmal der Songtitel beziehungsweise sogar vielleicht Teil der Lyrics. Und bei Kelly Watch the Stars ist es ja ein bisschen ähnlich, ne? Also wenn du dir das anschaust, die Lyrics von Kelly Watch the Stars halten sich ja in Grenzen.
Durchaus.
Und diese einfache Wiederholung und so und dann trotzdem sowas Ikonisches draus zu gestalten, ist schon ziemlich cool.
Ja, und es ist eine Abtempo-Nummer, mit der man gar nicht so richtig rechnet. Das finde ich so cool an dem Song. Man hat irgendwie das Gefühl, also ich habe das bis immer, wenn ich den eigentlich anmache, ich bin erst so ein bisschen so zwischen den Stühlen. Ich denke mir so, ach ja, hier ist es ja beschwingter als auf anderen Tracks des Albums. Das ist irgendwie ist das was Besonderes. Jedes Mal, wenn ich Kelly Watch the Stars höre, denke ich, ach ja, das ist ja sozusagen der zweite eher tanzbare Song des Albums. Ja.
Mir geht's vor allen Dingen bei dem Album so, dass mich diese Überhits Sexy Boy und Kelly Watch the Stars zum Beispiel, naja gut, All I Need irgendwo auch, dass die mich nicht nerven. Es gibt viele Alben, wo mich gerade die Hits total nerven. Ja, also man kann ja zum Beispiel, keine Ahnung, wer legt regelmäßig Nevermind auf, um das dann durchzuhören. Das könnte ich, glaube ich, nicht.
Aber
ist natürlich ein super Album. Nur das hier kann ich ständig hören. Das hat natürlich jetzt auch viel damit zu tun, mit dieser neuen Version, wahrscheinlich kommen wir noch zu, dass das jetzt wieder anders funktioniert irgendwie.
Ja.
Also das ist ja. Naja, sprechen wir später drüber.
Sprechen wir später drüber. Genau. Okay,
habt ihr damit schon über Remember gesprochen?
Da kommen nee, wir noch gleich nicht. An. Wir
oder sind jetzt eigentlich muss man Remember sagen, aber wegen dem, wie es im Album sagt, immer
genau.
Remember.
Genau.
Ach, Remember. Ja, ich finde das nämlich ganz erwähnenswert oder ganz cool. Ich empfinde diesen Song als leichte Daft Punk-Hommage durch diese roboterartige Stimme. Ich finde, es ist nicht genau gleich, aber es erinnert mich immer so an Around the World von Daft Punk, von der, natürlich nicht von der Art des Songs, aber von der Roboterigkeit der Stimme.
Ja. Okay. Gehen wir nochmal einen zurück. Wir waren gerade dabei, übers die Seite umzudrehen, auf Seite B. Da kommt
ach,
vor.
So minutiös macht ihr das.
Da kommt alles vor gut. Remember jetzt noch Talisman.
Ja, aber warte ganz kurz. Eins will ich noch ergänzen. Hm? Ja. Und zwar zu Kelly Watch the Stars. Ich weiß nicht, ob ihr den Remix von Phoenix kennt. Die haben den damals schon gemacht.
Mhm.
Die ja auch gerade so upcoming waren, ne, mit ihrem United-Album. Mhm. Und Phoenix haben einen super coolen Remix gemacht und singen statt Kelly Watch the Stars, singen die Moment, jetzt muss ich gerade mal die Melodie so eine American Boy singen die ganze Zeit. American Boy. Und das fand ich damals schon so lustig, dass die so eine ganz andere Version draus gemacht haben, aber wie auch immer. Das war's also zu Seite A.
Die müssen wir mal verlinken, genau. Ja, aber bevor wir gleich tatsächlich dann bei Remember sind, Talisman, weiß ich nicht. Ich habe gerade gesagt, dieses Album enthält keinen Filler, aber das ist
doch,
jetzt
das
kein
ist
Song.
Das ist mein skippable Track. Das ist mein skippable Track.
Das ist er.
Ja. Mhm. Also ich finde, man muss sich immer einmal festlegen, wenn man so ein Album bespricht, welcher am ehesten skippable ist, auch wenn es wehtut. Und das wäre für mich jetzt der Song auf jeden Fall.
Ja, das bin ich
das
fast schon
Song,
bei dir.
Das wäre der Song, wo ich am ehesten, wenn er nicht laufen würde, vielleicht nicht zucken würde. Weil ich glaube, bei allen anderen Songs würde ich zucken und sagen so, ey, wo ist denn jetzt Remember oder wo ist Kelly Watch the Stars? Aber bei Talisman würde ich, glaube ich, nicht zucken, wenn der irgendwie aus Versehen in so einer Playliste fehlen würde.
Ja.
Also ich finde ihn auch super, aber ich weiß, was du meinst.
Mhm.
Absolut.
Ich find ihn auch super.
Der ist so ein bisschen wie so ein Manege frei. Wir bereiten vor für Seite B und er dient mehr so, er rollt so den Teppich aus für die nächsten Songs, aber er hat selber nicht so viel zu bieten. So empfinde ich diesen Track.
Das stimmt. Eindeutig. Und es ist genauso, du hast gerade bei Remember ja die Roboterstimme zum Beispiel beschrieben. Da erinnert man sich dran. Da weiß man sofort, ach ja, der ist das. Ne? Und bei Talisman müsste ich jetzt gerade kurz überlegen, was war das nochmal für ein Song? Ne? Das stimmt, ja.
Ja.
Ohne ihn zu schmälern. Es ist für mich trotzdem ein No-Filler-Track, aber es stimmt. Ja, Remember. Daft Punk-Hommage. Finde ich eine gute Vergleich irgendwie. Ja.
Und ich finde, man kann nicht schöner mit einer Repetition von einem Wort einen Refrain hinbekommen. Vor allem, indem man erst zweimal Remember und dann am Ende sagt, Remember, also so einfach so einfach nur die Tonalität ändert, immer wieder das gleiche Wort sagt, einfach irgendwie ganz einfach schön.
Stimmt. Sagt er nicht manchmal, vielleicht verstehe ich das auch falsch, manchmal hört man ja Songs seit 25 Jahren und versteht die falsch, sagt er nicht manchmal auch forever, remember forever oder sagt er nur remember?
Remember together, remember forever.
Forever, okay.
Und dann gibt es ja noch diese eine französische Zeile.
Ja. Ja.
Das ist wundervoll.
Also dieses vibrierende Schlagzeug, das ist so geil, ne?
Und diese,
Wahnsinn.
Wir müssen nachher über dieses Remix-Album reden. Das Remember finde ich richtig geil in der neuen Version.
Ja. Ja. Komm, wir ziehen nochmal weiter durch. Danach kommt Beth Hirsch wieder mit You Make It Easy. Wir haben es angekündigt. Großartig, aber All I Need Is
noch
der.
Kurz vorher können wir aber noch vorher mal, bevor wir alle Songs einmal durch haben, nochmal, kann jeder mal sagen, welchen Song er am geilsten findet, so als kurzer Wasserstandsmeldung zwischendurch?
Ja. Boah, schwer.
Ich kann das nämlich benennen.
Ich kann es, glaube ich, auch.
Ich glaube, ich kann es nicht.
Wer fängt an?
Sagt ihr mal.
Also bei mir ist es auf jeden Fall entweder Remember oder Simatela.
Geil, C'est Martin La oder Martin La ist mein Lieblingstrack. Einfach weil ich diese Posaune so geil finde.
Oh ja,
die so genüsslich vor sich hinfurzt gefühlt. Also keine Ahnung, also ich kann das nicht anders beschreiben, aber es klingt so, als würde da jemand wirklich so.
Ja.
Ah, weiß ich nicht. Mit,
ja,
so
einem, ja, ja.
Mit so einigen Rotweinen im Blut in so eine Posaune reinsäuseln. Ich finde Posaunensound sowieso viel zu unterrepräsentiert in populärer Musik. Ich finde, es ist einfach so ein geiles Instrument. Und ja, es hat sowas so, ich weiß nicht, es ist so, also wenn du Tuba hörst, dann klingt das immer wie so ein Elefant, der so läuft. Bump, 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 ja. Und Trompete ist häufig so sehr spitz, ja, also sehr scharf. Und die Posaune ist irgendwo dazwischen. Die hat so die hat so die Spritzigkeit von der Trompete, aber hat so ein bisschen diese Gemütlichkeit von diesem Elefanten. Und das fühlt sich einfach so unfassbar chillig an, dieser Sound. Und ich, deswegen finde ich diesen Sematala, finde ich einfach, ist mein Lieblingssong.
Verstehe ich.
Freue ich mich jedes Mal, wenn der kommt.
Fühle ich total. Also da, was ich bei dem Song auch fühle, gerade durch die einsetzende Posaune, ist eben diese Leichtigkeit. Man hat das Gefühl, das Ganze findet auf Wolken statt. Ob du da irgendwie so in so einem Schwebezustand bist. Die Posaune schwebt so rein und du hast das Gefühl, die fliegt mit Leichtigkeit an dir vorbei und du musst eigentlich gar nicht viel machen, außer kurz so ein bisschen hinterher flattern. Und das gibt diesem Air-Sound, finde ich, diese ganz spezielle Note da in dem Song, hört man es ganz besonders.
Ja, das trifft es gut. Ja.
Ja, Wahnsinn. Wir haben auch nicht mehr viel. Also You Make It Easy vielleicht nochmal kurz zurück. Der zweite Beth Hirsch-Song, der mir gut gefällt. Weiß ich nicht. Ich finde, All I Need ist einfach der legendäre Klassiker, den sie da geschaffen hat. Auch ein guter Song, aber All I Need ist besser. Was sagt ihr?
Ja. Ja, also es ist auch sehr, sehr schön, aber All I Need ist, glaube ich, besser.
Ja, ja. Aber trotzdem.
Ich glaub, das wird fast jeder so sagen.
Ganz hohes Niveau trotzdem auch für den Song. Dann ja, die Posaune von Sematala, euer und vielleicht auch meiner. Wenn ich mich festlegen würde, würde ich es fast auch schon ganz oben ansiedeln. Haben wir gerade gesprochen und dann bleiben noch zwei Songs. New Star in the Sky und Le Voyage de Penelope.
Ja, das ist ja auch ein wundervoller Abschluss von dem Album.
Ja.
Durchaus. Beides
super. New Star in the Sky ist auch wirklich großartig. Absolut.
Ja. Nee, also das läuft auch am Ende, finde ich, auf Seite B alles in so ein bisschen ineinander über. Das gehört auch irgendwie alles so zusammen und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich sage, das könnte auch ein Song sein, so, ne? Also das passt einfach, ne?
Ja.
Ja. So ist es.
Absolut.
So sieht's aus. So sieht's aus, Leute. Jetzt sind wir einmal durch. Wir haben ein großes Album schnell und kurz besprochen, gefühlvoll besprochen, nicht immer ganz.
Ich will noch ganz kurz was sagen, weil wir gerade so geil so das abgefeiert haben mit der Posaune. Kennt ihr noch dieses Release? Hat das jemand von euch?
Ah, das war auch mal Record
das ist
Store Day, ne?
Einer meiner allerersten Record Store Day
Käufe.
Und deswegen verbinde ich immer auch eher mit dem Record Store Day. Ich glaube, das ist Record Store Day, keine Ahnung, 2017 oder so. Und das ist ein, das ist die EP Casanova 70.
Ich glaube, das war ihre erste Single, ne? Oder sowas, oder ihre zweite.
Chronologisch bin ich mir nicht sicher, aber der Song beinhaltet nämlich auch so eine geile Posaune. Deswegen halte ich das hier immer sehr in Ehren, auch wenn ich nicht glaube, dass diese Scheibe so viel wert ist, aber ich habe die sehr gerne und ich finde einfach Casanova 70 ist zwar nicht so geil wie Sematala, aber ich finde den sehr, sehr geil, den Song auch. Kann ich nur empfehlen, sich den auch nochmal, kann man sich bei YouTube zum Beispiel auch anhören oder bestimmt bei allen Streamingdiensten, finde ich ganz, ganz klasse.
Den packen wir nochmal auf die Playlist mit drauf zu dem Album.
Weil das so selten war, also mir ging es jedenfalls so, weil ich diese Singles damals nicht zusammenkriegen konnte, gab es ja zum Glück rund ums Album, glaube ich, oder vorher, ich weiß es nicht mehr, gab es eine EP mit diesen ganzen Single-Tracks, Premier Symptom heißt die, mit so einem tollen Die-Out-Cover.
Ja.
Die-Out-Cover meine ich. Und da waren Modulo Mix, Casanova 70, Je Dormis Sous L'Eau und vor allen Dingen Le Soleil et Près de Moi, was echt ein super, super guter Track ist. Die waren alle da drauf. Und das lohnt sich wirklich. Und das ist auch nicht teuer. Also das kann man sich auch, wenn man diese ganzen Singles nicht haben will, ne, oder suchen will.
Ja, hm, ja.
Das war cool.
Ja.
Ja, ja, mit diesem Album haben die sich selbst ein Denkmal gesetzt. Das Album, ja, ist ein Klassiker, der zeitlos geworden ist und der wahrscheinlich noch viele Generationen nach uns genauso mitreißen wird. Ich weiß nicht, Christoph, was würde passieren, wenn du das deinen Teenagern vorspielst? Oh. Haben die da Feelings oder ist das noch nicht so weit? Glaubst du, dass
es irgendwann kommen? Ich glaube, da wäre es nicht so weit.
Da wäre es nicht so weit. Mhm.
Also,
ist noch zu früh.
Ja, wahrscheinlich. Also dieses neue Album lief ja ein paar Mal, das ist schon okay, aber die rasten jetzt nicht aus. Also, ne?
Okay,
das ist
okay. Also,
ja, ich glaube, das ist noch zu viel.
Dann ist diese Beschreibung, die ich hier gelesen habe, trifft da noch nicht zu. Moon Safari ist ein Album, was man als Balsam für die Seele bezeichnen kann. Ein akustisches Allheilmittel, das Generationen verbindet. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Vielleicht einige Generationen, aber dann hört es bei den Millennials vielleicht gerade auf. Mal gucken, wann es dann, wie lange es noch Bestand haben wird.
Ja, wäre interessant aber zu wissen, ne? Greifen die jungen Leute nach dieser Platte, obwohl ich schon glaube, dass egal in welchem Plattenladen Moon Safari wahrscheinlich ziemlich oft verkauft wird, ob die jungen Leute danach greifen, unsicher. Mhm.
Greifen Sie denn eher zu Vegin als zum Original? Was glaubt ihr?
Vegin. Ich glaube, dazu greift Vegan jetzt schon keiner, der das nicht auch kennt, irgendwie so richtig. Also
wir können ja mal einsteigen in diese Geschichte, wie wir es überhaupt gemerkt. Also Nibas, ne? Willst? Also ich weiß noch ganz genau, wie ich überhaupt drauf gekommen bin und ich war schockiert. Also ich war enttäuscht von mir selbst. Ich war schockiert. Ich war, ach, weiß auch nicht.
Also
ja, wie kamst du denn darauf? Erzähl doch.
Na, ich war das allererste Mal gefühlt seit 5, 6 Jahren wirklich tatsächlich beim Record Store Day in einem Record Store, was tatsächlich sehr schön war. Und ich hatte so 1, 2 Sachen auf dem Schirm und das waren auch tolle Veröffentlichungen. Und die wollte ich auch unbedingt haben, habe ich auch bekommen. Und dann ging es eigentlich so los, dass ich natürlich auch durch die Crates so durchgepoppt bin und da kam dieses Rarities-Album, Demo-Album, Moon Safari Demos.
Ach, die gab's auch beim Record Store.
Die gab's auch beim Record Store.
Ach so,
genau.
Okay.
Und dann dachte ich so, oh ey, schon großartiges Album, aber ob ich die Demos brauche, dann sollte die fast 40 Euro kosten für eine Single-LP, habe ich gesagt, so, oh nee. Und dann sagte der Martin im Record Store, der, ja, die andere, er ist schon weg. Und ich so, hä, was denn für der andere? Er so, ja, da gibt es so eine Remix-Platte von Moon Safari. Und dachte ich so, okay, das ganze Album remixed hat mich jetzt gar nicht so gecatcht. Und da meinte er so, ja, ich hatte auch nur 3 und die sind alle weg. Und ich so, ja gut, ich höre mir das mal an irgendwie. Und dann weiß ich noch, ich bin aus dem Laden raus irgendwann, Kopfhörer aufgesetzt und hab mir erst dieses Demos-Album angehört, fand's total geil. Hab überlegt, so, scheiße, gehst jetzt zurück? Nee, machst du nicht. Irgendwie bist jetzt mal vernünftig und kaufst nicht noch mehr. Und dann habe ich auf der Zugfahrt das Vegan-Album gehört und dachte sofort so, ach du Scheiße, ist das geil. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und das ist auch das, was ich jetzt in dem Interview zum Beispiel auch mit Nigel Godrich so cool fand, dass Nicolas Godoy gesagt hat, ja, wir hatten 3 Kandidaten, um das Album zu remixen und dann haben wir das von Vegan gehört und haben den anderen beiden sofort abgesagt.
Krass.
Oder ja, so ähnlich, also irgendwie sowas. Es war denen auch sofort klar, dass er das machen muss. Also.
Was ich so krass finde, dass die das so autorisieren und zu so sagen, da soll mal einer unser Ding jetzt mixen. Und dass absolute du, Nibras, hast mir das, glaube ich, dann auch gesagt, du hast das von der Webseite von denen gekauft. Also, dass die das offiziell über ihren Bandshop dann auch vertreiben, ne? Mhm. Das,
naja, die stehen das da voll, die stehen da voll dahinter.
Mhm.
Ja.
Ja. Also alleine das Cover, wir sind jetzt hier gerade aus dem Teams geflogen, aber ich mache gleich einfach mal wieder ein Bild auf, Leute. Alleine das Cover wäre für mich schon der absolute Burner gewesen, dieses Pixel-Cover, ne?
Ja.
Dieses,
ja.
dieses Pixel-Art-Cover. Ja.
Ich bin auch relativ schnell in Konversation mit dir getreten, Nibras, ne? Weil wir uns ausgetauscht hatten. Dann ging es im Slack auch so ein bisschen, ach übrigens, kommt doch in den Slack. Dann ging es im Slack so ein bisschen hin und her, weil ich das alles total missverstanden habe und nicht wusste, worum es geht. Und da haben ein paar Leute da auch noch ein bisschen Aufklärung betrieben. Und dann ging es los, ne? Also dieses Album zu besorgen. Und dann hatte ich erst, ich glaube, auf Nibras Tipp hin, kurz nach dem Record Store Day gab es irgendwie ein paar Copies in Schweden. Nibras, ist das richtig? Kannst du dich erinnern?
Und ja, iMusic, glaube ich, ne? Ist doch. Ist
das, oder iMusic, das kann natürlich iMusic auch gut sein.
Ist doch, ist und, das Dänemark, iMusic, ne?
Oder genau, das ist Dänemark, ja. Und dann habe ich auch eine bestellt und dann hat mir irgendwer anders diesen Link geschickt, dass es in ihrem offiziellen Shop diese Version noch gibt auf blauem Vinyl. Und da habe ich dann auch die Demos mitbestellt, weil die haben dann in Anführungsstrichen nur, ich glaube, 23 Euro gekostet. Oder sowas. Und da ich ja sowieso Versand zahlen musste, war es mir dann wurscht. Und dementsprechend bin ich dann an beide Platten gekommen, aber kann auch gleich dazu einen Wine liefern. Einen kleinen zumindest.
Okay. Ja. Wartet, bevor du den Wine zeigst, klickt euch mal wieder rein, Jungs. Bitteschön.
Hast du einen neuen Link geschickt? Oder
jawohl, ich habe einen neuen Link geschickt.
Mhm. Der bei mir gleich noch nicht
müsstet ihr wieder
ist.
Da sein. Ja.
Ja, fang doch schon mal an, Christoph.
Trotzdem. Ja. Also, ich reiß das mal relativ kurz ab. Wie gesagt, auf dem Weg zum Bahnhof habe ich mir das über die Kopfhörer gegeben und fand das ganz toll. Und dann ist die Platte angekommen. Irgendwann, Moon Safari Live und Demos. Gleiches Coverbild, gleiche Aufmachung, aber Achtung, andere Tracklist. Und das hat mich komplett verwirrt. Also ich habe die Platte aufgelegt und dachte so, hä? Das hat doch ganz anders angefangen. Und ja, dann habe ich das überprüft und dann war es natürlich auch so, es war tatsächlich anders.
So, jetzt müsste es wieder gehen hier. Entschuldigung, Leute, hat gedauert.
Alles gut.
Ja.
Es war anders und leider ist die Vinylversion nicht die bessere, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und jetzt haben sie es auch wieder so gemacht, dass Tracks auf dem Vinyl sind, die nicht auf der digitalen sind und umgekehrt. Also es sind viele Tracks gleich, aber die Reihenfolge ist anders und ich muss echt sagen, ich hätte die digitale Version lieber auf Vinyl gehabt.
Mhm.
Weil also ich es logischer finde und ich weiß nicht. Also, naja. Jedenfalls zwei wirklich interessante Facts. Es gibt eine ganz seltene Version von Sexy Boy von der 7-Inch von damals, von einer Gruppe, die heißt Taormina. Und dahinter steckt dieser Bertrand Bogula oder so ähnlich. Das hat man auch immer mal in diesem French-Band-Ding mitbekommen. Das ist ganz interessant. Und ein ganz oder zwei ganz tolle Outtakes oder Demos, ja, einmal ist ein Demo, Dirty Hiroshima heißt das eine und das andere ist ein Live, aber auch nicht auf dem Album, heißt Maggot Brain. Also ganz, ganz, ganz
Maggot
cool
Brain, Sache. Das klingt Maggot ja richtig, Brain. So könnte auch eine nordische Death Metal Band oder sowas heißen. Ja.
Ja. Und das Ganze kommt auf, das Ganze kommt auf weißem Vinyl. Aber trotzdem nice. Lohnenswert dann vor allen Dingen für diesen Preis und im Paket. Und jetzt ist es irgendwie auch vollständig mit allen dreien. Irgendwie cool. Mhm. Ist alles
easy. Ja, ich hab auch gedacht, dass das alles zu haben ist irgendwie kultig. Ne? Also ja. Macht schon Spaß. Ja. Ja. Aber schade drum. Ich hasse sowas, wenn die Tracklist anders ist als
obwohl
als
man ehrlich sagen muss, man hätte natürlich, also aus diesen Dingen hätte man locker zwei LPs machen können, denn diese ganzen anderen Remixe fehlen ja. Ne? Es waren ja noch viel mehr Remixe und Outtakes. Hier, warum auch immer, ist zum Beispiel jetzt diese Remember-Version von Dee Whittaker nicht drauf, die ich ja schon immer super fand. Aber die ist wiederum auf dem digitalen Ding. Also echt doof.
Man weiß nicht, wie sowas zusammenhängt, dass es dann einige Sachen aufs Vinyl schaffen und andere wieder nicht. Und das sind dann irgendwelche Rechte und irgendwelche.
Wahrscheinlich.
Man weiß es nicht. Schade drum.
Ja.
Schade drum.
Ja, ist sehr schade drum.
Ja. Ja. Mhm. Oh, jetzt ist aber hier der kleine Held, hat sich nochmal verabschiedet.
So kann das passieren, wenn die Kinder in der Podcast-Aufnahme reinkommen. Jetzt sind alle Platten auf den Boden gefallen.
Oh nein.
Und noch 3 Seam-Splits verursacht. Oh mein, oh Mann.
Da muss er wieder bügeln.
Ich glaube, es ist alles gut. Es ist alles gut. Keine Corner-Bumps, trotz sehr, sehr Sturz. Alles gut.
Sehr, sehr gut. Ja, also ich habe das Vegan Remix-Album ja einmal bei dir gehört, Nibras. Ich war auch begeistert. Die muss ich mir auch noch zulegen. Und es ist schön, dass diese, das ist mal eine Records Today-Veröffentlichung, auf die man richtig Bock hat. Ne? Die,
das ist die so ein tolles Projekt.
Die so ein altes Album nochmal wieder neu zum Leben erweckt und die uns jetzt auch dazu gebracht hatte, nochmal Moon Safari hier zu wertschätzen in der Sendung. Ne?
Ja, ich möchte mal diesen Vegün, weiß jetzt so krass viel über ihn nicht, aber eine Sache will ich nochmal beleuchten. Der Typ hat einfach mal in 2019 und in 2022 jeweils digital was rausgebracht, man kann es gar nicht Album nennen, mit jeweils über 70 Tracks. In der 2019er Version sind die Tracks alle sehr kurz, nur so eine Minute oder so, also eher so experimentell irgendwelche Snippets. Und das, was ich damals vorher von ihm halt kennengelernt habe, digital, war diese 2022er Version. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, sich das reinzuziehen. Es heißt Don't Follow Me Because I'm Lost Too. Mhm. Das ist ganz witzig. Ja. Und ich finde die sehr Sachen, witzig, die da drauf sind, alle sehr, sehr geil. Ich habe dann die Sachen gehört, habe dann so einen Song in meine in eine meiner Playlisten gemacht, gedacht, ja, geiler Typ. Kommt der nächste Song, auch da reingemacht. Kommt der nächste Song, auch da reingemacht. Dachte mir so, ich kann doch jetzt nicht 10 Tracks von dem hintereinander in meiner Playlist haben, weil ich es so gut fand. Ich habe mir stattdessen dieses Don't Follow Me Because I'm Lost 2 abgespeichert, damit ich das mir immer regelmäßig anhören kann. Und daher kannte ich den und als dann da stand irgendwie Moon Safari und er und Vegün, dachte ich so, wie krass ist das denn? Mhm. Das ist ja manchmal so, dass man irgendwie so jemanden, wo man denkt, den kennt doch niemand, auf einmal in so einem dicken, fetten Kontext auf einmal wieder sieht und sich dann wundert. Und da wusste ich schon, das wird geil. Mhm. Und es hat einen wirklich nicht enttäuscht und die Art und Weise, also er verfremdet die Songs ja nicht so sehr. Es gibt ja, also deswegen würde ich es jetzt auch gar nicht so, ich finde Remix fast schon zu krass, den Begriff, weil unter einem Remix verstehe ich häufig so eine sehr starke Verfremdung, dass man noch so einzelne Elemente erkennt. Das ist fast schon wie so ein Re-Edit, würde ich das eher nennen. Also so auseinandersetziert und anders zusammengebaut mit so ganz sanften anderen Nuancen. Aber bei dem ein oder anderen Track, finde ich, hat man fast schon das Gefühl, ich muss jetzt nochmal zum Original zurückgehen, um überhaupt mich wieder daran zu erinnern, wie denn der Unterschied ist. Ja, weil der das wirklich so elegant macht,
richtig,
das auf so subtile Art und Weise neu zu interpretieren. Und deswegen finde ich, trifft Re-Edit das mehr als Remix.
Ich finde es so krass, wie zeitgemäß auf der einen Seite das klingt und wie retro beziehungsweise ja eigentlich vintage auf der anderen Seite. Das ist so perfekt gemacht, wie du gerade gesagt hast, dieses Zurückhaltende. Ich glaube, das ist das, was so begeistert.
Mhm. Und ich glaube, hier gefällt mir Remember am geilsten, am besten, weil da das einfach so geil gemacht ist, dass dann das erstmal so anfängt, wie man es kennt, und auf einmal setzt so ein relativ schneller Breakbeat ein, der so relativ angenehm, aber trotzdem steil nach vorne geht. Und ich finde es einfach, immer wenn die Version kommt, freue ich mich echt wie verrückt, weil ich mir denke, das ist die Art und Weise, wie ich mir mehr auch Remixe wünschen würde, weil häufig ist es so, ich finde einen Song cool, dann kommt ein Remix, dann denke ich so, ja, ganz nett, aber irgendwie, ich mag das Original einfach viel lieber. Und hier ist es so eine geile Symbiose irgendwie aus beiden Alben jetzt geworden.
Absolut.
Dass ich auch das Original von den Re-Edits so profitiert, weil man wieder Bock bekommt, dann wieder zurückzugehen und nochmal an die Wurzel des Tracks zu gehen und zu hören, wie war das denn nochmal? Und dann wieder sich den Edit anzuhören. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich wollte mir eigentlich mal eine Playliste machen. Vielleicht mache ich es mal für euch, für die Folge, wo man einfach immer abwechselnd die Songs hintereinander reinmacht. Also dass man eine Playliste hat, wo immer zweimal Sexy Boy, zweimal das, einfach, dass man sie hintereinander anhören kann zum Vergleichen, weil ich das so cool finde.
Hm. Ja, das würde ich auch gerne mal machen. Das bestimmt eine spannende und coole Erfahrung, ja. Ja, das ist eine Vinyl, die ist blau, das kann ich noch sagen. Ich hab sie ja nicht und deswegen kann ich über den Sound nicht so viel sagen.
Ich habe ja noch eine.
Ja, vielleicht. Ja.
Das du wolltest ja, sie mir ja nur für einen schmalen Taler abkaufen. Mehr war es dir nicht wert.
Einen Obolus.
Kein Problem.
Das ist doch ein Zeichen, sowas. Die Vorlage des Jenseits oder des Schicksals an dich. Du musst den Schuss nur noch verwandeln und kannst eine gute Tat vollbringen.
Ja.
Des Schicksals, ja. Da hält der Christoph sie nochmal hoch.
Während du deine erbärmlichen Kröten zusammen glaubst, können wir vielleicht mal über die Verpackung reden. Die ist nämlich sensationell.
Ja, ja.
Mhm.
Also,
ich find's auch geil.
Die ist in so einem ganz fetten PVC-Sleeve, aber wirklich so ein ganz, ganz fettes Material und ist bedruckt auf der Außenseite. Also tatsächlich ist der Titel drauf gedruckt, ist kein Sticker. Mhm. Hier oben ist dann noch so ein länglicher Sticker. Das heißt also, man kann das gar nicht vernünftig umtüten. Aber es macht ja auch Sinn, weil es ist ja alles, ne? Das Ding heißt Blue Moon Safari und dieses Ding ist blau. Das ist total cool. Und jetzt kommen wir zu dem Cover, was vorhin ja schon erwähnt wurde. Übrigens auch im Gatefold. Und dann mit dieser Mega-Idee, das komplett zu verpixeln. Das Originalcover. Ja.
So 8-Bit-Style, richtig cool.
Total cool. Und dann aber so, wie die beiden auf dem Original hinten drauf gezeichnet sind, dann halt hier dieses Vegan.
Ach so, ne? Ja.
Cool. So ein bisschen nachempfunden. Und hier drinnen wieder diese Verläufe, auch super, super cool. Finde ich.
Ja. Sowas ist eine perfekte Record Store Day Veröffentlichung. Absolut. Da für sowas ist der Record Store Day einfach mal, sollte er gemacht sein. Ne?
Ja.
Einfach für so einen.
Und auch, dass man dafür dann zum Beispiel knappe 40 Euro aufruft, das finde ich dann total gerechtfertigt. Also, die haben das wesentlich günstiger verkauft in ihrem Store, das muss man einfach mal so sagen. Ja. Also, die haben tatsächlich nur 30 Euro genommen dafür.
Ja.
Und gut, plus Shipping halt, ne, ist klar, aber das war total fair. Und ja, also die Aufmachung ist richtig, richtig gut. Willst du die Farbe mal zeigen, Libras?
Ja, kann ich machen. Ich versuche gerade nämlich nochmal, das habe ich vorab gar nicht gemacht, rauszufinden, ob es eine bestimmte Bedeutung hat mit dem Blue Moon. Und habe jetzt nur gefunden, dass man früher, aber das ist mittlerweile nicht mehr so gang und gäbe, als Blue Moon ein seltenes Ereignis bezeichnet hat. Und ein blauer Mond oder ein Blue Moon so bezeichnet wird, wenn im gleichen Kalendermonat zweimal ein Vollmond auftritt. Vielleicht ist das damit so auch gedacht im Sinne von, weil es jetzt eben zwei Versionen gibt, deswegen Blue Moon.
Mhm.
Und hier ist quasi einmal die Scheibe. Nicht so schön wie deine blaue Mood Safari von Binary Please, würde ich sagen. Aber es ist ein sehr schönes, so, ich würde mal sagen, Swimmingpool-Blau oder so.
Babyblau fast, ne?
Babyblau, genau. Finde ich sehr, sehr schön. Und ich mag auch hier den Sleeve, wie der ausschaut total. Und so. Und einfach
meine insgesamt ist ja so ganz leicht marbelt, dein aber auch, ne? So ganz
ja,
leicht.
Ganz leicht. Ja, ganz leicht, ganz leicht.
Sehr cool. Ja. Auch, dass dieser Vegan-Schriftzug ist natürlich genau der gleiche wie R, ne?
Mhm. Ja.
Und dass sich R also auch mit diesem Namen zurückhalten, ne? Das wird ja als Vegan-Album verkauft.
Das ist verrückt. Ja, finde ich echt cool und das ist wirklich für ihn ein sowas von ein, Standing, was er sich damit jetzt direkt verschafft hat. Aber er hat es wirklich großartig gemacht. Ich will jetzt nicht, dass er zu einem grundsätzlichen Remix-Artist wird, aber Ey, was würde ich geben für eine Sigyn-Deft Punk-Interpretation oder so? Fände ich auch mega geil. Also ich hoffe, dass er das weitermacht. Ich bin jetzt bei ihm noch mehr on track, was ihn angeht, und verfolge das mit großem Interesse. Und der ist ja auch, glaube ich, blutjung, oder? Kann das sein?
Der ist sehr jung, auf jeden Fall. Blutjung weiß ich nicht, aber er ist jung. Und natürlich wäre das geil. Und mich würde es nicht wundern, wenn da jetzt schon 3-4 Leute in der Schlange stehen, die das Projekt
Der ist Anfang 30. Ja. Anfang 30.
Also blutjung.
Noch ein junger Typ. Junger Typ.
Ja.
Schön.
Ja, also absolut, absolut großartiges Projekt. Ich bin sehr froh, dass ich das noch mitgeschnitten habe. Und ich weiß gar nicht. Da könnte man natürlich auch über die verschiedenen Tracks sprechen, aber man muss das einfach hören. Und viele meiner Leute im Umfeld, die das nicht mitbekommen hatten, denen ich es dann geschickt habe, sind auch absolut hin und weg. Ne? Also das, egal ob man das Album kennt oder nicht, ich glaube, diese Vegan-Version, die sorgt dafür, dass alle Leute das gut finden. Meine Meinung.
Es ist ja auch einfach total schön, wenn man merkt, da ist eine Neuinterpretation von einem Album, die einen das alte Album noch mehr schätzen lässt, die einen wirklich in dieses Spiel, in die Vergangenheit bringt, die etwas Altes neu belebt, ohne es zu, sag ich mal, herunterzuspielen oder gar zu beschmutzen. Ja. Das ist eine perfekte Wiederbelebung, eine Revitalisierung und gleichzeitig etwas Neues, was etwa auf etwas Altes Bezug nimmt und einen Klassiker in ein neues Licht rückt. So muss eine Neuinterpretation sein. Ne? Das ist nicht einfach nur ein Cover. Eine Coverversion kann man auch so hören und dann sagt man vielleicht, ach so, das ist im Original von jemand anders. Das zeigt auf ein 25 Jahre altes, legendäres Album, was auch heute noch hörbar ist. Und das ist das Besondere.
Ja. Und das ist vielleicht auch der Grund, wieso ich glaube, dass sie das bewusst gemacht haben, dass man eher gar nicht auf dem Cover stehen sieht, so richtig. Weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere, der da ganz blauäugig dran geht, das sich anhört und denkt, das wäre das Erstlingswerk. Und dann erst im Nachhinein vielleicht versteht, dass es eine Neuinterpretation von so einem über 25 Jahre alten Album ist und dass da so dann der Weg zurückführen kann. Also da könnte ich mir eher vorstellen, dass Christophs Kids zum Beispiel hier das besser fänden und dann, wenn man das dann einmal deeply appreciated hat, dann denkt, ah ja geil, die Originale finde ich auch geil, cool, dass das mal so früher mal so klang, weißt du? Also was man sagen muss, es gibt wenig wirkliche volle Remix-Alben, die mehr Ernsthaftigkeit und Substanz haben als das hier.
Das schreit nach einer Feldstudie, Christoph, nachher beim Abendessen. Dann
ja, wie gesagt, das Album lief ja schon ein paar Mal und das ist schon okay, ne? Da rastet niemand aus, aber die finden das okay.
Okay.
Und ja, ich denke, dass viele junge Leute das so kennenlernen können, weil das, wie gesagt, diesen zeitgemäßen Sound irgendwie hat, meines Erachtens nach. Und jetzt auch soll es ja, also es ist jetzt nicht so wie von Nibas und mir vermutet, glaube ich, die absolute Rarität. Es soll angeblich knappe 3000 geben und man kriegt die aber gut auf Discogs. Jetzt gibt es noch eine schwarze Version hinterher.
Man kann die immer noch kaufen, die blaue bei HHV, habe ich gerade gesehen.
Ja, okay, ja, dann.
Die ist immer noch da.
Ja.
Also das ist keine Rarität, auf keinen Fall.
Ja.
Aber es kann sein, dass die, wenn die mal alle weg sind, mit der Zeit, dass die trotzdem irgendwie ihren
Grundstatus
erreichen wird und auch mal ein bisschen was mehr wert sein wird. Aber das sollte nicht der Hauptgrund sein, sie sich jetzt zu holen.
Nee, das nicht. Ja. Nee.
Okay, Leute, wollen wir uns auf dieser Note von der Sendung und von der Folge verabschieden oder gibt es noch irgendetwas zu sagen?
Ja, cool, danke, tschüss.
Ja, tschüss.
Nein. Also wir müssen euch ja noch alle in die Nacht verabschieden, in die sternklare Nacht. Ob ihr Kelly heißt oder Latze, das ist uns egal. Schaut in den Himmel, hört heute Abend eher. In der Vegan-Version oder in der fleischhaltigen, das ist uns gleich. Gebt euch diesen Klassiker und ich glaube, wir haben das ganz, ganz okay hinbekommen, so einen kleinen Rundumschlag zu machen. Was meint ihr, Jungs?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich fand, das war eigentlich eine runde Sache. Ich glaube, da ist doch schon relativ viel Substanz zu diesem Album rübergekommen.
Genau.
Vielen Dank, liebe Kollegen.
Es hat euch Lust gemacht. Lust gemacht. Ja, ja, danke auch. Ja, freut euch auf die nächste Folge Lost in Vinyl, wieder in gewohnter Rezeptur. Das nächste Mal eben klopft aber auch schon an der Tür. Wenn uns was Legendäres einfällt, lassen wir euch teilhaben. Gehabt euch wohl, kommt in den Slack und man hört sich. Ciao, ciao.
Yes.
Tschüss.
Macht's gut.